Augsburg, meine Stadt.
Der Interview-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die mich inspirieren. Heute zu Gast Kurt Idrisowitsch. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind, Herr Idrisowitsch. Wir sprechen heute übers Lesen, über die Liebe zum Lesen auch, über Ihre Buchhandlung am Obstmarkt. Die haben Sie ja schon seit über 40 Jahren jetzt. Wir sprechen übers Bücherverkaufen in Zeiten, wo Smartphone und Internet und kurze Aufmerksamkeitsspannen ein Thema sind. Wir sprechen über Angela Merkel, über ihre Buchtipps und natürlich über Augsburg. Wann hat sie denn zuletzt ein Buch so richtig emotional gepackt, entweder weil sie gefreut hat oder geärgert hat?
Also ich muss sagen, in dem Fall fällt mir nur sofort Nelio Biedermann ein, ein neuer Autor, Schweizer Autor. Und er hat mich mit seinem neuen Roman Lazar so überrascht und gepackt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ich habe damit gar nicht gerechnet. Also das Buch kam irgendwann ins Haus, so richtig hat noch gar niemand drüber gesprochen. Und ich lese das Buch in 2 Tagen zu Ende, es sind knapp 300 Seiten. Und ich war so begeistert und diese Begeisterung hat sich natürlich dann auch fortgesetzt in meinen Gesprächen mit Freunden, Kunden. Und das hat mich, also ich hätte nicht gedacht, dass es noch Bücher gibt, Literatur, das so packend ist. Und der Mann ist 22 Jahre alt und das hat mich nachhaltig gepackt. Andere Dinge, also was einen ärgert, eigentlich selten. Also die legt man dann sehr früh schon zur Seite, bevor es einen ärgern. Da merkt man schon, da kommt irgendwas und es ist stilistisch nicht ganz sozusagen angemessen und dann lässt man es einfach liegen. Also den Luxus leiste ich mir schon, dass ich einfach was liegen lasse und sage, das passt nicht. Das ist der Normalfall.
Sie lesen also nicht jedes Buch um jeden Preis zu Ende?
Um keinen Preis. Also es ist ja so, also Lesen ist ja auch Leben und es ist auch Lesezeit, ist auch Lebenszeit. Und ich habe mir das sehr angewöhnt, dass ich am Buch, jedem Roman, wir reden ja meistens von Belletristik, aber auch von Sachbüchern, gewisse Chance gebe. Das heißt, Richtwert 50 Seiten maximal. Nach 50 Seiten kann man das gut beurteilen. Passt es oder passt nicht? Kann mir ein Buch fesseln, stilistisch, inhaltlich. Und dann kann man es zur Seite legen. Wenn man unsicher ist, kann man noch ein paar Seiten drauflegen, kann man alles machen. Aber dann ist auch gut. Und dann muss es gut sein. Und was mir nach 50, 70 Seiten nicht packt, das packt mir nach 100 auch nicht. Und dann soll es auch recht sein. Und so kann man mit dem gut umgehen. Und dann hat man ein gutes Gefühl. Man kann über das Buch einiges sagen. Und wenn es einen tatsächlich packt, so wie andere, über die wir vielleicht noch reden werden, dann ist das ein absolutes Vergnügen. Und dann ist, dann vermischt sich das die Lebenszeit mit der Lesezeit, weil dann ist es so eine Bereicherung fürs Leben, wenn man gute Bücher liest und gute Texte.
Da habe ich auch immer mit mir zu kämpfen, muss ich sagen. Also wenn ich dann ein Buch anfange, dann habe ich das Gefühl, ich muss es zu Ende lesen. Es macht gar keinen Spaß dann. Nein, und ich denke mir in der Zeit, ja, könnte ich was Gutes
ganz
lesen.
Ganz genau, und das soll man auch. Also man soll sich da nicht durcheinander bringen lassen. Braucht auch gar keine Schuldzuweisung. Das Buch ist nicht gut oder ich habe nicht den richtigen Moment erwischt. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht und es kann vielleicht in 10 Jahren anders sein. Dann liest man dasselbe Buch und denkt so, oh, das ist ja richtig gut oder so. Und deswegen hat ein Buch und der Leser immer eine ganz kleine, kurze, vielleicht auch längere Biografie, aber man sollte sie nicht unnötig ausdehnen. Also wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Weglegen, es gibt genug bessere und andere Bücher.
Das stimmt.
Das ist so, ja.
Gibt's auch das gegenteilige Extrem, in Anführungszeichen, bei Ihnen, dass Sie ein Buch auch mal 2-mal, 3-mal, 4-mal lesen?
Sehr selten. Also sehr selten, wenn ich mich richtig erinnere, gibt's welche, die sind Klassiker oder Standards, die ich dann aus bestimmten Gründen, weil sie wieder aktuell werden oder aus vielleicht auch, weil ein bestimmtes Jahr, ist ein Jubiläum ansteht. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ich habe heuer zum ersten Mal wieder Thomas Mann gelesen, Thomas Mann Zauberberg, und war überrascht, wie sehr mich das gepackt hat. Und ich habe mich dann erinnert, wann ich es zum letzten Mal gelesen habe, da war ich noch in der Lehre, glaube ich, da war ich sogar in Davos, in der Klinik, und da haben wir gedacht, also Davos und Klinik, das heißt Zauberberg, konnte mir nichts sagen. Und deswegen habe ich es jetzt später nochmal durch das Jubiläum heuer nochmal gelesen und war total überrascht, wie gut und wie ironisch und wie lustig und wie witzig er eigentlich schreiben kann. Und sowas ist natürlich eine gute Begegnung und dann fällt es ihm auch leicht. Ein zweites Beispiel, wenn Sie gestatten, ist der Autor US-Amerikaner Mark Twain. Und Mark Twain hat jetzt aus verschiedenen Gründen ist er jetzt wieder ins Gespräch gekommen. Und ich habe diese Reise durch Deutschland, Reise durch Europa, Reise nach Palästina, habe ich mit einem unglaublichen Vergnügen wieder gelesen, weil das ist Reiseliteratur, das ist internationale Belletristik. Also Mark Twain ist für mich ein ganz großer Meister der Literatur und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Zeilen oder Texte von ihm lese. Und es ist einfach ein Lesevergnügen, das kann man jedem nur wünschen, dass er sowas immer wieder erlebt. Und sowas geschieht dann schon. Dann gibt's noch etwas, was ich mit großer Begeisterung mache, nämlich meine Lieblingsautoren immer wieder aus dem Regal zu nehmen. Und dazu gehört in der jetzt einmal unabhängig von Bertolt Brecht, über den wir vielleicht extra noch reden müssen sollten dürfen, Eckhard Henscheid oder Robert Gern, also die großen komischen Dichter und Schriftsteller. Und sowas lese ich gerne, um mir ein persönliches Vergnügen zu bereiten, würde ich mir ungern wegwünschen. Also die gehören einfach zu meinem Leben dazu und sowas. Und da gibt's vielleicht noch ein paar andere Beispiele, aber das ist so mal grundsätzlich, ja, man liest auch manchmal zweimal, aber selten.
Gibt halt dann doch zu viele gute Bücher, die aber noch übrig sind.
Ganz genau, ja.
Also man merkt bei Ihnen ja schon richtig die Leidenschaft. Das wusste ich natürlich vorher, dass Sie eine Leidenschaft für Bücher haben. Das weiß, glaube fast jeder in Augsburg, der Sie kennt oder mal Ihren Namen gehört hat. Ich bin auch ganz gespannt auf weitere Tipps für Bücher noch in diesem Podcast. Wird aber erstmal einen Zeitsprung wagen ins Jahr 1984 oder vielleicht auch kurz davor. Und zwar führen Sie seit diesem Jahr ja den Buchladen am Obstmarkt. Eigentlich ein ganz kleiner Raum mit vielen schönen Büchern. Wie kamen Sie denn auf die Idee, Buchhändler zu werden? Also was waren es damals für Zeiten, in denen Sie gelebt haben und warum hatten Sie das Gefühl oder den Drang, ich will Buchhändler werden?
Naja, man hat ein gewisses Leben und in diesem Leben kommen Dinge auf einen zu oder geschehen einem und da passieren immer wieder Dinge, die man in dieser Stadt erlebt. Und dazu gehört auch die Begegnung mit Büchern dazu. Ich bin aufgewachsen mit Büchern in Lehausen hier. Wir sind jetzt heute auch in Lehausen in der Vorstadt. Mein Vater war bei der MAN Arbeiter, Gastarbeiter damals. Und meine Mutter war schon in dieser Büchergilde Gutenberg, einer der großen deutschen Buchgemeinschaften, gegründet 1924 in Leipzig. Und da gab es schon immer Bücher und die Bücher, die mich sehr inspiriert haben, unter anderem auch Jack London oder Jules Verne oder auch zum Beispiel Erich Kästner. Also ich bin tatsächlich, hatte das Privileg, das Glück in einem Haushalt schon als Kind aufzuwachsen mit Büchern und deswegen waren mir Bücher immer ein gutes Mittel, Medizin gegen Langeweile. Und wir hatten ja damals noch nicht keinen Fernseher oder sowas, gab's alles noch nicht, kam dann erst später dazu. Und da war das Lesen für mich schon immer ein Ausflug, eine Wanderung in andere Welten, in andere Identitäten. Und diese Eigenschaft und dieses Lesen und dieses Tun hat mich eigentlich mein ganzes Leben getragen. Und dann war mein Lebensweg war ja ein bisschen kompliziert. Erstmal der Lehre und dann zweiter Bildungsweg, Abitur. Hier auch in Lehausen. Also Lehausen ist einfach eine zentrale Rolle in meinem Leben. Am Bayernkolleg, Abitur und dann ging's los. Was tun, was jetzt? Und habe dann Kommunikationswissenschaft in München studiert. Und jetzt nähern wir uns dem Jahr 1984 und die Kurzform ist, dass in der Büchergilde, da gab es eine Geschäftsstelle in Augsburg am Fischertor und die hat meine Mutter als Verwaltungsangestellte betrieben. Und da ist der Geschäftsführer, ist überraschend gestorben, also war da eine Lücke. Und die Büchergilde hat mich gefragt, ob ich diese Geschäftsstelle übernehmen würde. Mitten im Studium hat mich das erwischt und dann habe ich gesagt, ja, diese Chance ergreif. Und habe ich mir das überlegt und habe gedacht, okay, das mache ich. Und dann habe ich das gemacht, habe das Studium aufgehört und habe dann zum 1. Juli oder August am Fischertor, da war die kleine Filiale, habe ich dann begonnen, ich ganz, ganz, ganz vorsichtig in dieses Buchhandel, Literaturleben, literarisches Leben, Bücher verkaufen, ein bisschen eingelebt. Und ich glaube, es hat mir gleich von Anfang an richtig Spaß gemacht, sodass wir dann sehr früh schon in den jetzigen, unsere jetzigen Buchhandlung im Obstmarkt umgezogen sind. Da gab es dann eben einen freien Laden. Und da habe ich zugegriffen und habe mir gedacht, jetzt oder nie. Hab's auch nie bereut. Ja, und jetzt sind wir 40 Jahre weiter und das, siehe da, es gibt's immer noch. Und es ist ein sehr interessantes und aufregendes Leben.
Über dieses Leben sprechen wir heute ausführlich, auch über den Raum, also die Buchhandlung und auch darüber, was Sie eigentlich als Buchhändler so machen. Das wissen ja wahrscheinlich viele auch nicht. Wenn wir nochmal in Ihre Kindheit oder Jugend blicken, gab es da ein literarisches Schlüsselereignis für Sie? Also ein Moment, wo Sie ein Buch gelesen haben und gesagt haben, boah, Literatur.
Das gab es schon und immer wieder denke ich daran, wer mich eigentlich zu dem gemacht hat, was ich bin, also wenn man in andere Welten, und da kommt als allererstes mir Erich Kästner in den Sinn, der hat ja so Kinder- und Jugendromane, also Emil und die Detektive und so, das waren die ersten spannenden Romane, und was mich auch noch sehr beeinflusst hat und beeindruckt hat, das waren damals, heute würde man sagen Comics, das waren damals Bilderzeichnungen Wilhelm Busch, also das waren die ganz frühen Max und Moritz angefangen. Und solche, alles, was damals schon Klassiker, ich habe auch sehr gern gelesen, fällt mir jetzt ein, die Heidi, also das hier in der Schweiz spielt. Also Geschichten, die spannend waren, Geschichten, die mich inspiriert haben. Aber da wird man natürlich geprägt. Man merkt dann schon sehr früh, was ist eigentlich gute Literatur? Was ist eigentlich ein gutes Kinderbuch? Was ist ein gutes Jugendbuch? Öffnet es Welten oder bedient es Klischees? Also das kann ich jetzt natürlich locker drüber reden, aber das nimmt man so instinktiv mit und das hat mich dann schon ein bisschen geprägt.
Jetzt habe ich immer die Vorstellung, Buchladen eröffnen, Buchladen führen. Das ist natürlich eine sehr romantische Sache. Also da kommt man rein und man sieht schöne Cover, es riecht nach Papier, man kann ein bisschen stöbern, erste Sätze lesen oder Buchrücken. Für mich ist es immer ein sehr romantischer Gedanke und manchmal, vielleicht beim dritten Bier am Abend oder so, denkt man mal über sowas nach. Ist es wirklich so romantisch oder ist es für Sie auch knallhartes Geschäft?
Es ist beides. Es ist natürlich ein Geschäft. Wie alle Geschäftsmodelle geht es darum, ganz profan, man muss Miete zahlen, Strom zahlen, Nebenkosten, man muss Personal bezahlen. Und natürlich auch die Ware. Also man darf sich das schon romantisch vorstellen, aber man darf nicht glauben, dass es funktioniert. Also nur mit Romantik funktioniert das nicht. Also ich musste mich da sehr einarbeiten, also in die Ökonomie. Und jedes Geschäftsmodell hat natürlich Ökonomie dahinter. Und das muss man schon kapieren. Und mit der Romantik kommt man da nicht weit. Da müsste man vielleicht dann eher in der Bibliothek arbeiten, wo man dann sagt, man kann mit Leuten reden, hat aber diese Ökonomie nicht dabei. Eine Buchhandlung ist was anderes. Eine Buchhandlung hat mehrere Facetten. Eine Facette ist die Ökonomie. Die zweite Facette ist, was mache ich für eine Buchhandlung? Wie richte ich meine Buchhandlung aus? Man will sie ja ein bisschen unterscheiden. Es gibt andere Bücher, es gibt Großbuchhandlungen, kleine, es gab damals nur Frauenbuchhandlungen, es gab Reisebuchhandlungen. Also das Spektrum war damals in Augsburg nicht sehr groß, aber immerhin, es war einiges da und auch linke Buchhandlung pro Buch. Also da gab es schon einiges und das sind alles so Dinge, über die man sich schon Gedanken machen muss. Und das kommt da auch hinzu. Gebe ich schon gerne zu, dass ich da ein bisschen mit der Naivität an dieses Geschäft rangegangen bin, weil ich mir gedacht habe, das lerne ich einfach, das kriege ich dann schon mit. Ja, und es wird ihm dann auch relativ schnell vermittelt, dass es tatsächlich um Ökonomie geht. Also es muss natürlich stimmen, du musst deine Lieferantenrechnungen bezahlen, du musst wissen, wie kann man bestellen, wie kann man günstig einkaufen und solche Dinge. Das gehört dann alles zu diesem Geschäftsmodell dazu. Aber, und das gehört auch dazu, ich war von Anfang an unabhängig und das war eigentlich schon damals die Grundlage für mein Leben hier in Augsburg, in meiner Stadt, dass ich immer unabhängig war und ich war immer auf mich selber angewiesen und hatte aber das Privileg, niemand gegenüber verantwortlich zu sein, natürlich gegenüber meiner Familie. Man will ja keine Fehler machen oder man will sich nicht blöd benehmen in seiner Stadt, aber...
Jetzt gehen wir doch mal in Ihre Buchhandlung rein, gedanklich. Ist, wie gesagt, ein kleiner Raum, hell beleuchtet, viele gute Bücher drin, viele Hardcover. Man findet einige Sachen auch nicht bei Ihnen. Warum gestalten Sie Ihre Buchhandlung so, wie Sie es tun? Was ist Ihnen wichtig?
Ja, das ist wichtig, erstmal das Segment zu finden. Also wo ist ein Raum, der von anderen nicht so abgedeckt wird? Wo kann man sich gut bewegen? Und es waren bei uns, jetzt, wenn ich jetzt sage uns, dann ist es meine Kollegin Margit Miller noch, die dabei ist, war das immer schon wichtig zu sagen, wir bedienen ein Segment, das niemand anderes so hat. Und das ist vor allem, das kommt aus der Tradition dieser Büchergilde, Buchgemeinschaft. Also das schöne Buch, also in der Haptik, also das, was wir jetzt heute wieder so erleben, wie schön, auch in der äußeren Gestalt, aber auch in der inneren Gestalt. Das heißt, also das muss auch das Geistige muss stimmen. Und das ist sozusagen der Nukleus, das war der Kern. Von dem ausgehend suchen wir uns ein Segment, gute Hardcover. Also Sie haben es natürlich schon erwähnt und auch gemerkt, es gibt bei uns keine Taschenbücher. Da gibt es einen Taschenbuchladen in Augsburg, der das sehr gut macht. Also da kann man sich einfach ein bisschen abgrenzen. Und wir gucken, dass wir uns mit Verlagen umgeben. Ich nenne mal ein paar Namen, Hansa, Beck, Suhrkamp. Und das sind so diese Kiwi, so Verlage, die auch das ganze Segment ein bisschen bedienen. Gute Bücher, gute Autoren, internationale Belletristik, beste Sachbücher und so weiter. Und das zweite Segment, also das ist jetzt der Laden, den Sie jetzt so beschrieben haben, und ich sage Ihnen, was da dahinter ist, das war der Laden und das andere war der Augsburger Raum. Das war sozusagen der literarische Raum und wir sind von Anfang an, von 84, sind wir bereits rausgegangen. Wir haben mit der Stadtbücherei, damals mit der alten Stadtbücherei, kooperiert. Wir sind ins Freie gegangen, also Arno Löb hatte damals den genialen Gedanken Literatur im Biergarten. Das hatte einen ganz starken strategischen Hintergrund. Der strategische Hintergrund war der, dass im August in Augsburg nichts los war, null. Das Theater war fertig mit der Freilichtbühne, letzter Tag, 31. Juli, und der August war tot. Aber in der Stadt leben Leute, 100.000. Und man sagt, wie kann man denn mit denen auch Spaß haben, die wollen ja auch irgendwas erleben. Und da haben wir in diesem schönen Biergarten drei Königinnen und mit ihnen geredet und gesagt, wir machen da ein schönes literarisches Programm. Wir laden Gäste ein und das ist alles im Freien. Und das war einer dieser ersten Ideen, die es vorher nicht so gab. Und da haben wir dann gemerkt, da ist ein Markt da, auch für Menschen, die jetzt an Literatur interessiert sind, vielleicht nicht so in die Buchhandlung, vielleicht so sogenannte Schwellenangst haben. Na, wir gehen raus. Wir gehen raus, wir gehen in die Stadtbücherei, wir zeigen uns da und hier und in Straßenbahndepots und wo auch immer interessante Plätze sind und die bespielen wir mit interessanter Literatur. Und jetzt sind diese zwei Säulen hier, kleine, feine Buchhandlung, aber wir kommen raus, wir kommen zu euch, wir kommen zu Ihnen, wir gehen in die Schulen, wir machen was, wir sind aktiv und wir versuchen irgendwie in der Stadt das Lebendige, das Tolle an Literatur, an Büchern zu vermitteln.
Muss es heutzutage noch viel stärker so sein, dass eine Buchhandlung gar nicht mehr nur Raum für Bücherverkäufe ist, sondern auch Veranstaltungsort, Treffpunkt, ja, und so weiter?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Wesen auch von, wir sind wahrscheinlich überhaupt im Einzelhandel, man muss natürlich nachdenken, man kann nicht nur eine Ware, eine Theke, und deswegen haben wir zum Beispiel als allererstes die Theke abgeschafft. Es gab dann immer die Trennung zwischen Buchhandler oder Buchhändler oder Händler und Kunde, sondern man kommt rein und man ist irgendwie da. Und ich bin auch irgendwie da oder meine Kollegin ist irgendwie da. Und wir sind sofort im Raum und haben sofort, da ist sofort eine Bindung da. Augenkontakt und sagt, ja gut. Und da hat sie das auch, wenn ich das noch kurz erzählen darf, weil sie hat sich viel geändert. Es gab damals in den 70er Jahren, gab es Bücher Pustet noch nicht. Und als Pustet kam, hat sich die Literatur, die Buchhandelslandschaft verändert. Warum hat sich die verändert? Weil Pustet die erste Buchhandlung in Augsburg war, die umgestellt hat von der Manndeckung auf den Raumdeckung. Also zuerst war in jeder Buchhandlung, das habe ich auch so erlebt, als Student noch, Manndeckung. Du kommst rein in den Laden und wird sofort gefragt, was kann ich für Sie tun? Darf ich Ihnen etwas zeigen? Hier hinten sehen Sie das und hier sehen Sie jenes. Wenn Sie eine Frage haben, ich bin da, ich stehe hinter Ihnen. Und das war die sogenannte Manndeckung. Und Pustet?
Karolinenstraße, oder damals noch?
Die waren ganz am Anfang an der Grottenau, hatten den kleinen Laden. Mittel, also auch schon mit sehr groß, für damalige Verhältnisse groß. Und die hatten eigentlich nur eine Kasse im Erdgeschoss. Und da saß ein mit sehr langen Haaren, ein junger Mann. Und der hat sich um nichts gekümmert. Der hat gesagt, wenn irgendwas ist, rufst du mich. Aha, interessant. Und man kann plötzlich, hat man diese Raumdeckung. Er war da und wenn man Fragen hatte oder was bestellen wollte, alles ganz normal. Und das hat, das war eine ganz, ganz interessante Änderung im Kaufverhalten. Und wir haben das auch aufgegriffen und das war für uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, wir haben auch eine Raumdeckung. Wir gucken, wenn jemand kommt, können wir was tun, schaut es erstmal um und so. Und da hat man das nach und nach oder gelernt, dass das anders läuft. Also Ihre Frage war, man muss mehr machen.
Gehen Sie in andere Buchhandlungen?
Ob ich da reingehe?
Ja. Ja,
natürlich. Und zwar mit größter Leidenschaft.
Um was zu tun?
Zu gucken. Also zu gucken, was mir auffällt. Man hat natürlich da so einen anderen Blick ein bisschen. Aber vor allem, wenn ich bin jetzt nicht so der ganz große Reisende, aber wenn ich in einer anderen Stadt bin, auf Bahnhofsbuchhandel und so, schaue ich mir alles an und gehe dann in die Großen und manchmal auch in die Kleinen, besuche Kollegen. Und es ist immer interessant, man lernt immer irgendwas, man lernt, wo man besser ist, man lernt aber auch, da hat man Lücken. Und das finde ich eigentlich am interessantesten, auch Kollegen kennenzulernen. Und ich habe da eigentlich nie ein Problem gehabt, auch von Kollegen, Kolleginnen etwas zu lernen. Ich sage, wie macht's denn ihr das? Und wenn man da ein paar so kleine Netzwerke hat und mal anruft und sagt, du, weiß nicht, bei uns irgendwie, wie ist denn das bei euch am Montag? Oder habt ihr, wie macht's denn ihr das? Wie geht's ihr mit sowas um? Das finde ich ganz gut und das schafft man nicht mit allen Kollegen und Kolleginnen, braucht man nicht, aber ein paar kann man da schon fragen und deswegen hat man da eigentlich, ist es insgesamt, kann ich sagen, ein sehr kollegiales Verhältnis.
Das heißt, die sagen nicht, oh, der Idrisovic kommt, da muss man aufpassen, sondern...
Ich glaube nicht, bei mir braucht man keine Sorge und keine Angst haben, ganz im Gegenteil. Aber natürlich ist nicht jeder ist so eine Mentalität. Also manche sagen, ich bin halt hier angestellt und was kümmere ich mich nicht um die Stadt und wenn man groß genug ist, so wie Thalia und so, da ist dann nicht so eine Identität, da geht es um was anderes. Und die wollen halt einen Umsatz machen, das ist ja auch richtig so. Und das nimmt sie gar nichts weg, sondern ich bin echt froh, wenn wir über den Einzelhandel reden, dass wir nur so lebendige Buchhandlungen in Augsburg haben. Das ist eigentlich eine der ganz wenigen Branchen, wird oft übersehen, aber eigentlich der Branchen, die ganz, ganz stabil sich durch Corona und alles irgendwie gehalten haben und die tapfer, ob groß oder klein, durchgehalten haben. Wir haben jetzt natürlich heuer Rieger und Kranzfeld, also große Buchhandlung wie der Maximilianstraße verloren, aber es natürlich hat auch was mit Ökonomie zu tun, muss man sagen. Das sind die steigenden Mieten und dann ist halt vorbei.
Haben Sie schon mal ein Buch gekauft in einer anderen Buchhandlung?
Habe ich natürlich. Gebe ich gern zu. Wenn ich manchmal irgendein Buch aus irgendeinem Grund habe ich da ein Problem im Vertrieb oder ich kriege was nicht her und der Kunde braucht oder die Kunde braucht es dringend. Und das sind dann irgendwie so Kleinigkeiten. Und dann sage ich, ja, ich besorge das. Also ich habe dann den Anspruch, egal was passiert, ich kriege das Buch her, ob ich es jetzt herbringe oder wo auch immer, dann geht zu den Kollegen, so habt ihr das zufällig da. Und wenn es jemand da hat, Taschenbuchladen oder egal, irgendein Kollege, und dann kaufe ich das einfach. Fertig. Also das ist da mal geil drum.
Und wenn Sie den klassischen Weg gehen, was ist eigentlich die Gewinnmarge bei so einem Buch für Sie?
Also wenn man es ganz grob nimmt, kann man immer sagen ein Drittel. Also 33 oder je nachdem. Es gibt gute Konditionen. Zum Beispiel, wenn man mehr kauft und so, gibt's gute Konditionen. Es gibt dann auch so ein paar so Partie-Exemplare, wenn man 30, 40, 50 bestellt. Aber in diese Kategorien komme ich gar nicht rein. Und es ist allerdings, man muss schon sagen, also die Preisbindung ist natürlich für uns sehr wichtig, aber die Marge ist eigentlich zu klein. Das heißt, dass in dem Raum, mit diesen 30% plus minus, Sachbuch ist es weniger, Schulbuch ist es katastrophal, also sind es 20%, da ist gar nichts mehr verdient, da ist nur noch Arbeit. In dem Segment ist es eigentlich sehr schwierig und das ist auch für die Branche sehr schwierig, weil diese Marge hast du beim Reklamheft genauso wie beim Buch, das ich an die Universität liefere oder so für 99 Euro, bleibt immer nur der Drittel. Und mit dem Drittel musst du alles. Du musst der Miete zahlen, du musst Personal zahlen, du musst leben davon können. Und das ist auch unter anderem ein Problem der ganzen Branche, also der Buchhandelsbranche. Nicht umsonst machen viele dann auch zu, weil sie einfach sagen, das ist das Geschäftsmodell, das lohnt sich nicht mehr. Oder sie finden keine Nachfolge und sagen, oh.
Bleibt das Geld dann bei den Verlagen größtenteils, oder? Weil die Autoren kriegen ja auch, ich
glaube, 5% oder so. Eben, ja, das bleibt bei den Verlagen. Das ist natürlich alles. Das ist Vertrieb, das ist Kommunikation, da ist alles. Auch der Verlag muss sich anstrengen, weil er ja viele Bücher macht, die vielleicht jetzt nicht so gut gehen. Und das ist alles. Es ist tatsächlich außergewöhnlich. Man sagt natürlich jetzt Buchmesse und super und interessante Branche. Ja, klar, stimmt alles. Aber schwierig. Schwierig und auch, wir haben, es ist ja kein Geheimnis, dass wir einen großen Konkurrent haben aus USA, also Amazon, und die tun richtig weh. Wenn wir nicht so geschult werden im Umgang mit Schwierigkeiten und mit allem, was da so auf die Branche zukommt, dann gäbe es uns vielleicht schon gar nicht mehr. Wir sind cool. Also es geht einfach, es ging immer, als die ersten Handys kamen, als die ersten Fax kamen, als alles neu digital war. Jetzt ist der Buchhandel tot. Jetzt ist der Buchhandel endlich tot. Jetzt haben wir ihn weg. Nein, gar nicht. Und kommen, und jetzt geht's wieder los. Jetzt gibt's schon wieder ein Rollback. Jetzt kommen die jungen Mädchen und die jungen Leser, Leserinnen vor allem, und haben mit einer großen Begeisterung, ich weiß nicht, ob das Ihnen aufgefallen ist, die lesen ja alle Bücher, die lesen sozusagen kein E-Book und so. Das ist interessant. Also ich beobachte das mit großer Neugier und gucke mir das an.
Dieses Genre, wie heißt das nochmal? Mystery Romance, irgendwie sowas, ja, gell?
Schön gestaltete New Bücher. Romance und so weiter, auch Dark Romance. Da gibt's die tollsten Dinge. Das ist die Branche, sofort ist die hellwach, und das haben wir gesehen, und dann die großen Verlage, und dann erfindet man diese Wörter, Romance und so weiter.
Ja. Also das sind ja sehr aufwendig gestaltete, oft sehr bunte Bücher, die auch innen drinnen schön gestaltet sind. Ich glaube, der Inhalt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich noch keins gelesen habe, aber der Inhalt ist wahrscheinlich nicht immer gut, würde ich mal sagen. Finden Sie diese Entwicklung deswegen insgesamt gut, weil mehr gelesen wird, oder kritisieren Sie, dass vielleicht die Qualität des geschriebenen Wortes drunter leidet?
Herr Hechelmann, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist eine komplizierte Geschichte, aber ich kann da gern drüber sprechen. Man ist da ein bisschen getrieben und gespalten. Ich denke mir, ja, es ist klasse, ich sehe es immer wieder. Ich bin ja viel in Kaffeehäusern oder im Zug, schaue ich mir an, oder wo in den Gast, was die, und da wird wieder viel gelesen, mehr gelesen als damals, als die ersten E-Books kamen und Tablets. Ja, ich finde es gut, dass die Bücher müssen ja gekauft werden, und das hat uns den Umsatz auch gerettet, also so ein Jahresumsatz, nicht wir, aber es ist der Branche. Und es ist ein interessantes Publikum, es sind junge, meistens Mädchen. Mit Jungs müssten wir extra reden, was man denen eigentlich nur bieten kann, aber das ist ein eigenes Thema. Aber da passiert schon was. Es passiert was, also da wird, es ist natürlich inspirierend, und mal so 300-400 Seiten lesen ist ja auch nicht so ganz einfach, und manchmal auch, oder einiges auch natürlich in Englisch. Also da bin ich total überrascht, was auch bei uns zum Beispiel Praktikantinnen, wenn die dann so ganz locker sagen, das lese ich in Englisch. Also das ist schon, da ist schon ein Markt da. So, und jetzt schauen wir mal rein in so ein Buch, und dann schauen wir rein und denken so, aha, interessant. Also an allen Ecken und Enden prickelt's irgendwie, und da sind schöne Körper, und das sind dann tolle Menschen, und da geht's um Mann und Frau, und da geht's um Beziehungen. Und ich würde mal ganz vorsichtig sagen, das Frauenbild ist nicht immer so toll. Also so mal ganz vorsichtig. Also, und das spürt man natürlich schon. Da sind die Muster schon wieder zu finden. Also die Muster auf der Beziehungsebene, ich muss da ganz vorsichtig sein. Also ich will denen auch nicht zu nahe treten, aber man spürt es natürlich, dass das bestimmte Muster da bedient werden. Und sie sind gefragt, und da gibt's auch habe ich mir sagen lassen von einer Lektorin, die sagt, es ist in einer gewissen Weise die Flucht auch der jungen Menschen aus dem ganzen Durcheinander, ich sag's mal so, Krieg und Vertreibung und Schwierigkeiten, Klima, alles, was uns so auf den Nägeln brennt. Da haben die irgendwann vielleicht mal einen Moment, wo sie einfach keine Lust mehr dazu haben. Und dann sucht man sowas in den Büchern, das kenne ich auch. Man sucht dann Trost, und man sucht die Liebe, die man vielleicht nicht so empfindet. Man versucht, Themen zu finden, die einen interessieren. Und dann der Fachname dafür, habe ich mir sagen lassen, heißt Eskapismus. Also
Rückzug ins Private, so in die heile Welt. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen.
Natürlich, und das ist auch, steht mir auch gar nicht zu, das zu bewerten. Ich sehe es nur. Und natürlich, was soll man denn anders tun, sagen die Verlage, wir bedienen diese Ängste und diese Sehnsüchte nach einem schönen Leben und nach schönen Menschen und so weiter. Und wir hoffen, Herr Hechelmann, wir hoffen und bangen, werden das Leserinnen, sagen die, jetzt habe ich das gelesen, jetzt würde ich gerne mal eine Effi Briest lesen, oder jetzt lese ich mal den Werther, oder jetzt lese ich mal irgendwas anderes, also jetzt lese ich mal irgendeinen intellektuellen Roman oder sowas. Keine Ahnung, also kann man nur sagen, möglicherweise bleibt da einiges an Leserinnen und Lesern hängen bei uns, und das kann schon sein. Wir haben dieses Publikum auch bei uns in der Buchhandlung, aber wir können das nicht so bedienen. Also die gucken sich bei uns um, und die haben, ich merke schon, dass diese jungen Mädchen, meistens sind es ja Mädchen, einen Geschmack haben. Also da ist der Geschmack gut ausgebildet. Die wissen, was schöne Bücher sind, da können wir mithalten. Und manchmal sagt man, oh, das ist aber eine schöne illustrierte Ausgabe von Brecht-Gedichten oder illustrierte Ausgabe von Thomas Mann, kleine Herr Friedhof. Ja, nehmen wir mit, schauen wir uns an, ging gut. Bitte, haben wir es doch schon wieder. Also ich habe die Hoffnung immer.
Haben Sie mal ein Buch gekauft, nur nach der Optik? Also haben vielleicht gar nicht reingelesen, nur den Titel gelesen und das Cover gesehen?
Sowas gibt's schon, ja. Es gibt schon. Nur das Cover glaube ich nicht, aber man geht zum Beispiel, wenn ich mir in einem Bahnhofsbuch handle, da springt dann manchmal was an, wo ich denke, kenne ich gar nicht, habe ich noch gar nie gesehen. Und es klingt irgendwie gut, da ist der Titel gut oder der Untertitel ist gut. Also irgendwas, es gibt dann so ein Gesamtbild und sagt, oh ja, warum eigentlich nicht? Und da bin ich eigentlich schon ab und zu mal ein bisschen, ist man da anfällig für sowas. Und dann nicht immer wird man da gut bedient, denkt man sich, ja gut, das war jetzt tatsächlich Schuss in den Ofen, geht halt und ging trotzdem nicht oder so. Also das ist oft, aber das passiert selten, weil man kann ja doch ein bisschen reinblättern und man sieht dann schon, was los ist. Aber manchmal hat man einfach Lust auf irgendwas.
Noch die knallharte wirtschaftliche Frage jetzt nochmal hinterher, weil wir ein bisschen über Geld auch gesprochen haben indirekt. Lohnt sich's denn noch?
Es lohnt sich, wenn man sich überlegt, was man will. Also wenn man sagt, ich sage immer, das klingt so ein bisschen pauschal und vielleicht sogar banal, aber ich bin mein Leben lang ein glücklicher Mensch gewesen, wenn ich meine Buchhandlung ansehe. Und es gibt keinen Tag, wo ich nicht gerne in meinen Laden gehe. Das muss ich auch sagen. Das ist schon ein Wert an sich. Wie hoch ich das bewerte, manche gehen und sagen, gehen da, aber gehen nicht gern, aber ich kriege viel Geld, ist auch okay, würde ich akzeptieren. Und die zweite ökonomische Frage, die Sie natürlich zu Recht auch fragen, es lohnt sich schon, wenn man nicht große Ansprüche hat. Also das muss man einfach sagen, das Geschäftsmodell funktioniert, also wir zahlen nicht drauf in dem Sinn. Aber es ist schwierig und man muss halt fleißig sein. Und wenn jemand sagt, so wie die Ladenöffnung sind 60, 70 Stunden, wenn man das macht und wenn man das gern macht, dann kann man ein glücklicher Mensch werden, man kann ein bisschen Geld verdienen, man kann seine Miete zahlen, auch wichtig, Personal, wenn man es denn hat. Und es funktioniert. Ich würde es aber, Herr Hechelmann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es jetzt niemandem empfehlen, wenn Sie sagen, soll ihr Buchhändler wäre, sage ich, überlegst du gut, was brauchst du für deinen Lebensstandard und Reisen, Urlaub und so weiter. Da muss man schon ein gutes Geschäftsmodell dann haben.
Ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Journalismus. klar, fest angestellt verdient man gut, aber würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ich glaube, wenn jemand wirklich mit Leidenschaft dabei ist und das möchte, dann geht jeder Job wahrscheinlich.
Ja, und das ist, wollte ich gerade sagen, das ist genau der Punkt, den Sie da nennen. Es ist, ob jetzt ein Buchhändler oder ob ich sage, ich bin ja, und man sieht es ja jeden Tag in der Zeitung, kann man es ja nachlesen. Da gibt's eine neue Eröffnung, da gibt's ein neues Geschäftsmodell, der verkauft Gurken, der andere verkauft das. Also diese Dienstleistung, ich glaube schon, Wenn wir so viel Zeit haben, können wir da auch drüber reden, was in den Städten jetzt gerade passiert, in den Innenstädten. Da passiert ja einiges. Und da können wir, also Selbstständige oder die Inhabergeführten, wie man so nett immer sagt, die Inhabergeführten, die können da schon was bewegen, weil die sind mit Leidenschaft. Wir haben das ja auch gesehen, wo die ersten türkischen Geschäfte in Lehausen aufgemacht haben und ganze Familie und sagt mir, ja klar, die machen das mit einer großen Leidenschaft und die können das auch. Und das ist alles so ein, in der Stadt so ein Miteinander. Und wenn man sowas gern mag und sagt, ich will unabhängig sein und auch wenn ich nicht so viel verdiene, dann gehe ich ins Café oder eben ein kleines Geschäftsmodell, irgendwas, irgendeine Dienstleistung in der Stadt, finde ich das interessant und kann jeden nur ermuntern, brauche ich gar nicht, die machen es eh. Also es läuft ja alles ganz gut. Allerdings muss man auch dazu sagen, das ist die dunkle Seite, wenn man nach 2, 3, 4 Jahren guckt, wo sind die noch da, wer hat sie überlebt, wen gibt's noch, hat er expandiert, hat er eher wieder zurück und so weiter. Das ist aber das ist ganz normal, das ist halt in der Wirtschaft so, das ist in jedem, überall auf der ganzen Welt so.
Müssen wir mal schauen, ob wir das heute vertiefen können, bei der Fülle an Themen, über die man mit Ihnen sprechen kann. Über was wir auf jeden Fall später noch sprechen, ist die Nachfolge für Ihren Buchladen. Die Frage stellt sich ja auch, Sie sind jetzt
73.
Ja, ja. Sprechen wir später drüber. Davor würde ich aber gerne noch Sie ein bisschen als Leser und als Literaturexperte gerne ein bisschen kennenlernen weiter noch. Wir waren vorher schon beim Punkt, wo Sie von einem Buch stehen, in einem vielleicht auch anderen Buchladen oder ein Buch zugeschickt bekommen. Wenn Sie jetzt privat nach Büchern suchen, wie machen Sie das? Also auf was schauen Sie? Sind Sie derjenige, der die ersten 3 Sätze liest oder nur den ersten Satz oder im Buchrücken? Wie beurteilen Sie, ob Sie ein Buch kaufen?
Also grundsätzlich kann ich sagen, jedes Buch hat einmal eine Chance. Also ich kriege eine Chance, wenn es denn soweit, also wenn es in die Hände kommt. Und dann gibt's natürlich Kriterien, die hat jeder Mensch, ob er jetzt will oder nicht, unbewusst. Man schaut ein Buch an, Cover, Titel, Untertitel, Verlag. Also so sind diese Kriterien, diese Muster, die hat man einfach. Je mehr man liest, desto mehr hat man da Erfahrung. Also man hat eine Leseerfahrung, man hat eine Lesebiografie. Was habe ich schon gelesen? Was kenne ich? Was kommt mir bekannt vor? Und dann macht man das Buch auf und dann geht schon mal los. Typografie, gutes Papier, nimmt der Verlag sein Produkt auch ernst. Das klingt jetzt natürlich selbstverständlich, ist es aber nicht. Also gibt es dann schlechtes Papier oder gibt es eine verwischte Typografie und es ist nicht richtig schön gemacht und so weiter oder schlampert. Und dann geht's los und dann macht man es auf und dann sagt man so, was hat er für eine grafische Gestaltung, interessiert mich das, ist es augenfreundlich, ist das Papier fein oder nicht fein? Und dann fangt man mit dem Thema an, um was geht's? Interessiert's mich? In welchem Land spielt's? In welcher Sprache ist es übersetzt? Ist es Deutsch und so weiter? Und da kann man sich dann richtig schön ergötzen dran.
Und dann nehmen Sie schon viel mehr natürlich wahr durch Ihre berufliche Perspektive. Also ich zum Beispiel, ich mach's so, ich schaue mir natürlich das Cover, den Titel an, lese dann oft ein paar Sätze und entscheide eigentlich dann meist schon vielleicht noch den Buchrücken kurz.
Ja. Und vieles, deswegen habe ich das jetzt so aufgedröselt, vieles findet ganz automatisch statt. Das werden Sie auch nicht anders machen. Das ist, man hat ein Farbempfinden, man hat ein visuelles Empfinden, man hat ein Gefühl für Geschmack und für Qualität. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann man entweder loslegen oder nicht. Und man lässt es bleiben oder man lässt es liegen. Das kann man alles machen. Und ich glaube, dass jeder Leser und jede Leserin da so eigene Lesebiografie hat, und das sehe ich natürlich auch nicht, wenn zu mir einer in den Laden kommt, weiß ich nichts. Aber wenn er rausgeht, weiß er mehr und ich auch. Also ich weiß was über ihn oder über sie. Und das ist für mich das Interessanteste, der Moment, wenn man so einen Leser kennenlernt oder so einen Interessenten, der kommt rein und sagt, oh.
Haben Sie da eine konkrete Anekdote oder Begegnung gerade vor Augen?
Eigentlich hat man diese Begegnungen fast jeden Tag. Also es kommen Leute zum Beispiel, die besser Wechselgeld wollen und sagen, können Sie mir wechseln? Und dann sage ich, das ist interessant. Kommen Sie zum ersten Mal? Oder ich bin ja so ein bisschen ein Dialektforscher, und wenn jemand 3 Sätze sagt, dann weiß ich, es ist ein Augsburger oder kein Augsburger. Und dann kommen wir sofort.
Wo komme ich her?
Bis ins Gespräch. Ja. Also zumindest nicht, also dialektisch kann man das nicht festlegen. Also da, so, ich würde sagen, erst einmal neutral dazu. Aber ich glaube, dass weder Augsburger sind, noch ein Bayer.
Doch?
Ja.
Lindau, also gerade noch der letzte Zipfel Bayern.
Okay.
Aber ja, ich hätte gern mehr Dialekt. Ich weiß nicht, warum, wo es mir abhanden
ist. Ich habe es gerade gesagt, ich weiß nicht. Ja. Das merke ich auch bei meinen eigenen Kindern und bei den Enkeln. Da ändert sich auch was. Also diese Identität, also bei mir ist ja die Identität, kommt ja aus der Vorstadt, und diese Identität, die hat man irgendwann sich zu eigen gemacht. Also ich kann nicht raus aus meiner Haut, ich komme aus der Vorstadt, ich komme aus Leihausen, ich habe einen Dialekt, den kriege ich nicht weg. Und deswegen stehe ich dazu, ohne dass man das jetzt übertreibt. Also wir sind jetzt keine Dialektologen, sondern wir sprechen das, was wir gelernt haben. Und natürlich kann man auch Hochdeutsch lesen, das ist ja klar. Aber da stehen wir schon dazu. Und das ist, um nochmal auf Ihre Frage zu kommen, ja, man kommt dann an Leute. Und mein Ehrgeiz ist immer zu gucken, kriege ich von dem, der den Laden betritt, kriege ich da Emotionen, geht der mit einem anderen Gefühl rein oder beziehungsweise raus als vorher. Und das ist eigentlich das ist der Punkt. Und das finde ich immer am interessantesten, die Leute sehr schnell irgendwie sich vorzustellen und eine Frage zu stellen oder irgendein Thema zu wählen. Und das ist interessant. Und sowas, da gibt's, vielleicht fällt es mir neu, aber da gibt es jetzt keine spezielle Anekdote dazu. Aber man muss sich das einfach so vorstellen. Der Laden ist ja geöffnet, das heißt, niemand weiß, wer kommt. In 5 Minuten kann jemand reinkommen, der habe ich noch nie gesehen. Ich kann ihn an der Kleidung, ich kann ihn an der Haltung, an der Körpersprache, kann ich ein bisschen was lesen, und dann sage ich so, und wie gehen wir jetzt mit dem um? Und das ist das Interessante, das finde ich richtig spannend.
Und das nehme ich Ihnen total ab. Das weiß ich nicht nur von den Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturredaktion, Veronika Lindner und Co., sondern habe ich auch gemerkt, als ich Sie hier unten an der Pforte abgeholt habe, dass Sie gern gleich mit den Leuten ins Gespräch kommen. Wir haben kurz in der Chefredaktion vorbeigeschaut. Und im Aufzug hatte ich auch das Gefühl, Sie würden gern kurz mit den Leuten, die mit uns drin waren, reden.
Ja, ich glaube, das ist auch, weil es einem selber was gibt. Also ich merke das selber, das ist ein Geben und Nehmen. Und das ist in so einer Stadt, die sicher nicht einfach ist, ist das ein ganz wichtiges Mittel. Und das wird ja auch nicht künstlich eingesetzt, sondern man fühlt es ja auch. Man muss in seiner Stadt zusammenhalten, finde ich.
Inwiefern ist Augsburg nicht einfach?
Augsburg hat eine schwierige Biografie, und diese Biografie ist in unterschiedlichsten Fällen oder in unterschiedlichen Segmenten zu sehen, zu spüren. Also wenn man die Zeitung liest, und ich bin natürlich ein intensiver Zeitungleser, nicht nur die Augsburger, sondern man muss ja auch, das ist jetzt, gehört wieder zum Buchhändlerleben, man muss die Feuilletons der anderen Überregionalen auch beobachten, das ist Pflicht, also nicht nur Kür, das ist Pflicht. Und dann spüre ich, dass die Stadt, so habe ich sie auch erlebt, sich schwer tut. Also man braucht bloß die aktuellen Ausgaben lesen und hören, was passiert. Wir sind eine schwierige Stadt, hohe Arbeitslosigkeit und auch arm, also jetzt so in der Kaufkraft und so. Und das spüren wir alle. Das spüren wir, wenn wir durch die Innenstadt laufen. Das spüren wir in unseren Läden. Und wir spüren das auch an der Stimmung in der Stadt, dass das schwierig ist. Es ist lösbar und die Leute haben nicht so einen großen Anspruch, aber es ist schwierig, es ist nicht so eine reiche Stadt. Und deswegen auch immer wieder diese Diskussion Einzelhandel. Ich bin jetzt nicht dazu da, irgendjemand zu kritisieren, aber wir haben ein bisschen vernachlässigt auch die Bildung. Also wir haben ein ganz großes Problem mit den Schulen. Das ist aber jetzt schon, hat auch was wieder mit der Stadt zu tun, dass wir die Schulen nicht in Schuss haben, dass die Kinder mit den Toiletten Schwierigkeiten haben, dass und so weiter. Das meine ich damit. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Ich sehe nur, dass die Stadt, egal wohin, wir haben einen Nahverkehr, der empfunden wird als teuer für die Strecke, und die Leute können vergleichen, sagen, fahr ich doch gleich mit dem Auto und so. Also dieses Thema ist groß und es beschäftigt uns das ganze Leben und es wird uns auch noch länger beschäftigen. Man braucht ja bloß den Haushalt, der wird jetzt im Gespräch, wir haben Kommunalwahl, da kommt jetzt vieles und da wird das alles immer wieder hochgespült. Und da muss man gucken, ob man den Zusammenhalt in der Stadt mit hoher Migration, ob man das hinbringen. Und die Augsburger, das ist das Gute, das ist die gute Nachricht, Herr Hechelmann. Die Augsburger sind leidensfähig. Die haben schon Bock auf diese Stadt und sie mögen die Stadt. Und wir haben da so Scharmützel, wir haben interessante Diskussionen und wo die Leute sich aufregen. Ich sage bloß Kahnfahrt. Also wenn jemand kommt und sagt, was habt ihr denn eigentlich mit eurer Kahnfahrt? Ja, das ist ein Sehnsuchtsort der Augsburger und da sollte man jetzt nicht viel oder fünf Fingerl ist doch egal was. Man wundert sich, aber die Augsburger lieben bestimmte Dinge und da sollte man auch nicht dran rummachen. So. Also das ist so ein bisschen das Lebensgefühl der Augsburger. Ja, sie wollen und sie können, aber sie tun sich ein bisschen schwer und deswegen auch in der Begegnung auch mit Menschen, die neu in der Stadt sind und die erlebe ich oft bei mir auch in der Buchhandlung, die sagen, ja, wie muss man denn den Augsburger verstehen oder wo kommt das her? Ja, da hat schon Gründe. Die Stadt ist 2000 Jahre alt, hat schon einiges gesehen und erlebt und auch gefühlt und deswegen darf man und sollte man auch viel Verständnis haben, wenn man es auch manchmal nicht versteht. Aber ich habe da großes Verständnis und ich spüre die Augsburger, die wollen schon, die können auch, aber es ist schwer.
Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich glaube, es wäre ein Thema für einen ganz neuen Podcast, ne? Ich würde jetzt nochmal zurückkehren zu Ihnen als Leser und nochmal, weil es mich einfach auch so interessiert, zu den ersten Sätzen. Gibt es denn erste Sätze oder einen ersten Satz, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, die Sie besonders genial fanden?
Das ist eine gemeine Frage, weil auf das bin ich nicht vorbereitet. Aber mir fallen Gott sei Dank, fallen mir zwei Sätze ein. Einer, den kann ich auswendig, der heißt, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, ich bin nicht stiller.
Max Frisch?
Genau, das ist ein Kriminalroman, mehr oder weniger, ein spannender Roman von Max Frisch. Und das habe ich so total verinnerlicht, ich bin nicht stiller, weil das so viel aussagt über ein Thema, wer man eigentlich ist. Also es ist die Kurzform von Identität. Und der zweite, den kann ich nicht auswendig, aber den kann ich sehr empfehlen. Es ist der erste Roman von dem Nelio Biedermann, den ich vorher erwähnt habe, mein Lieblings, also Roman, den ich jetzt gerade gelesen habe. Und da ist der erste Satz genial, weil der erste Satz, ich kann ihn nicht auswendig, aber lesen Sie ihn einfach mal nach. Da sind drei verschiedene Zeitebenen in einem Satz drin. Und das ist für einen 22-Jährigen genial. Und ansonsten müsste ich nachdenken, aber ich lese so viel erste Sätze. Meistens ist der erste Satz schon wichtig. Also das ist sozusagen der Einstieg. Und mir wundert's eigentlich, wenn ich das noch sagen darf, zu diesen ersten Sätzen, mir wundert's eigentlich, dass man dann oft so sich schwer tut. Und das ist vielleicht auch eine Geschichte mit dem Lektorat, dass die Einstiege manchmal einem so schwer gemacht werden. Und da könnte man eigentlich ein bisschen mehr lernen. Und der Meister in der Stilistik, das möchte ich jetzt auch dazu sagen, weil das ist mir ganz wichtig, wie man Bücher schreibt, wie man Bücher liest, was man eigentlich, wie man eigentlich als Autor sich verhalten soll. Das habe ich gelernt unter anderem bei Stephen King. Also Stephen King ist einer der ganz großen Autoren. Und Stephen King hat als einer der ganz wenigen Autoren, der ist ja im Genre Belletristik und Spannung, Hochspannung, viele seiner Episoden, Kurzgeschichten, Novellen, Geschichten, Romanen haben auch was mit Büchern zu tun. Er ist ein leidenschaftlicher Leser und er liebt die Bibliotheken. Das wollte ich aber nicht sagen, sondern Stephen King hat ein Sachbuch geschrieben über das Leben und das Schreiben. Und das empfehle ich immer den Autoren, guckt's mal rein, weil Stephen King sagt, bevor du nicht tausende von Büchern gelesen hast, sollst du eigentlich auch nicht gleich schreiben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis für Autoren, die immer denken, sie schreiben jetzt auch mal ein Buch.
Zumindest kann ich nachfühlen, dass es schwer ist, einen guten Einstieg zu schreiben.
Auf jeden Fall.
Das ist oft schwerste.
Auf jeden Fall, ja. Kunst, das ist die Kunst. Oder sowas, also den Leser von Anfang an mitzunehmen. Und wir wissen, wir haben gelernt, Herr Hillmann, dass Leser auch wenig Zeit haben. Also man nimmt sich nicht mehr so die Zeit. Die Muse, das ist auch so ein altbackens Wort, aber es fällt mir jetzt kein besseres ein. Die Muse fürs Lesen, für Literatur hat man ein bisschen verloren. Man fühlt sich immer ein bisschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich kenne das auch, wir kennen es alle, man fühlt sich ein bisschen unter Druck und unter Spannung. Es gibt so viele tolle Sachen zu erleben, zu sehen, zu fühlen. Und die digitale Welt hat uns da ein bisschen gedrängt. Also wir sind da ein bisschen unter Druck geraten. Und das spüre ich bei vielen Menschen, dass man sich immer so wünscht, ich hätte gern mehr Zeit. aber man nimmt es nicht. Man fühlt immer, da müsste ich eigentlich und so. Das ist auch ein Thema unserer Zeit.
Ja, ich merke es bei mir auch selber, dass nach so einem anstrengenden Arbeitstag ich dann lieber eine leichte Serie mehr anschaue, als zum Buch greife. Wobei dann nach 2-3 Seiten, wenn man die vielleicht auf sich nimmt, geht's eigentlich auch wieder. Und dann ist man voll drin, finde ich. Dann ist es trotzdem entspannend.
Und das ist übrigens, und da sind wir an einem ganz interessanten Thema. Das heißt, wo verlieren wir Leser? Und das spüre ich auch bei uns, also in meinem ganzen eigenen Umfeld. Wir verlieren zum Beispiel Leser an Netflix. Und das hat zwei Gründe aus meiner Sicht. Also Netflix macht hervorragende Serien, man braucht sie auch nicht anschauen, man will alle. Also und so weiter, die Episoden geht mir aus. Ich kenne das und denke mir, oh, interessant. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das alles Zeit frisst. Und das ist, und wir haben, ich spüre das ja bei meinen Freunden, die dann auch multimedial aufgestellt sind und sagen, oh, heute Abend Bundesliga geht auch. Wir haben ja die riesige Bildschirme. Wir haben ja fast jeder hat ein Kino zu Hause. Darf man auch nicht vergessen. Das ist ja eine Wahrnehmung. Es gab es früher mal der Schwarz-Weiß-Fernseher. Da haben wir nicht so richtig Fußball ausschauen können. Jetzt kannst du alles ausschauen. Das nimmt alles Zeit von. Es ist alles das in diesem schmalen. Und da kämpfen alle. Da sind alle drin. Die Giganten sind drin und die kleinen Buchhändler. Alle sind irgendwo in diesem Segment und zerren an deiner Aufmerksamkeit. Gib mir Zeit. Hier ist das Buch. Nimm dir die Zeit. Ja, muss er und so. Also, interessantes Thema. Es geht bis zur Lektüre der Zeitung. Sind wir wieder mittendrin? Sind wir mittendrin in diesen gesellschaftlichen Problemen, in denen wir sind? Und da haben alle Medien und alle, die sich mit Medien beschäftigen, müssen sie damit irgendwie zurechtfinden. Schwer genug. Und wir als Leser, Konsumenten natürlich auch.
Auch bei uns als Zeitung, als Redaktion, das ist natürlich ein Kampf um Aufmerksamkeit, am Ende um Geld.
Natürlich, ja, klar. Klicks.
Klicks, genau. Unter anderem Fluch und Segen. Eine Frage noch zu Ihnen als Leser. Was bedeutet eigentlich Lesen für Sie? Ist das Erkenntnisgewinn? Ist es Genuss? Ist es eine Mischung? Warum lesen Sie vor allem?
Weil das der einzige mir bekannte Zugang ist zu einer anderen Welt, zu anderen Identitäten. Und es geht, das ist sozusagen, ich kann mir andere Welten, andere Identitäten nach Hause nehmen. Ich kann mir das auf den Sessel, auf die Couch mitnehmen. Und das ist etwas, das sonst niemand bis jetzt bei mir geschafft hat. Und das schaffen Bücher und das schaffen Lektüre. Also erstens mal das Versenken in mit sich selber beschäftigt zu sein. Und ich glaube, das öffnet, also ich kann das nur aus meiner eigenen Lesebiografie so erzählen. Ich bin froh, dass ich das alles gemacht habe, dass ich so viel gelesen, ob das jetzt Abenteuer ist, ob das Science Fiction ist, ob das historisch ist, ist völlig wurscht. Du tauchst immer ein in andere Identitäten und damit wird es auch vergleichbar. Du vergleichst es unmittelbar mit deiner eigenen Identität. Wäre ich gern so, wäre ich gern Old Shatterhand, wäre ich gern Winnetou, wäre ich gern, was weiß ich, Huckleberry Finn, egal was. Und ich glaube, das macht einen reicher und vielleicht auch, was mir jetzt wirklich, was uns fehlt, ein bisschen toleranter. Und das ist eigentlich sozusagen, oh, deswegen ist Lesen auch letztlich politisch. Weil man weiß, man denkt, es gibt nicht das mein Kopf und meine Identität. Es gibt viele andere Lebensentwürfe. Und wenn man das weiß und wenn man das einfach so auf den Tisch kriegt, dann denkt man, wer bin ich eigentlich, dass ich Meinungen zuordne, dass ich Behauptungen aufstelle. Und das ist jetzt diese Diskussion, die führen wir jetzt alles in den sozialen Medien. Also Ferdinand von Schirach hat das ja oft genug thematisiert. Und da denke ich mir, Leute, also wenn ihr mehr lesen würdet und euch mal in versenken würdet in anderen Identitäten und euch das mal anschaut, wird es uns vielleicht besser gehen. So ist es.
Da haben mir unter anderem auch die Bücher von Juli C. geholfen.
Zum Beispiel, ja.
Die
ja,
einfach ja. noch so eine neue Perspektive reinbringt.
Richtig, richtig.
Die Sachen vielleicht teilweise ein bisschen anders sieht. Man muss ja nicht alles teilen, aber man kann sich damit beschäftigen.
Ja, unbedingt. Also gebe ich Ihnen völlig recht. Das sind Menschen, auf die kann man sich einlassen, die kann man auch zur Seite legen, die habe ich ja nicht bei mir zu Hause und bringe es nicht mehr raus, sondern die habe ich bei mir, kann ich lesen und sagen, was für ein kluger Gedanke verbindet sie oder ist in diesem Text oder so. Und das ist eigentlich etwas, da wird man dann auch ein bisschen demütiger. Man fühlt sich dann nicht so super gescheit und alles wissend. Das ist ganz wichtig. Also da helfen Bücher ungemein. Also sozusagen müsste man Bücher auch auf Krankenschein kriegen.
Ja, stimmt. Das ist meine innovative Idee. Bisschen pathetische Frage, aber gibt es ein Buch, das Ihr Leben verändert hat?
Ja. Es gibt ein Buch, das mein Leben verändert hat. Das ist nicht, Sie werden lachen, nicht die Bibel, sondern es ist tatsächlich Bertolt Brecht. Also Brecht hat mir mit seinen kleinen Gedichteband hat er zwei Bände, muss ich sagen. Also Gedichte, um zu sehen, was Literatur und Lyrik vor allem kann. Das habe ich bei Brecht gelernt. Also das Handwerk des Lyrikers habe ich bei Brecht gelernt. Und was ich auch bei Brecht gelernt habe, ist Philosophie im Alltag. Und das sind die Keuner-Geschichten. Und die Keuner-Geschichten, die haben so viel Esprit und Spirit und sind oft nur zwei Zeilen. Ein Mann trifft einen anderen Mann und sagt, sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte er und erbleichte. Also da ist so viel, da steckt alles drin. Da steckt alles drin, auch Identität und so weiter. Und da gibt es viele. Also das war jetzt für mich. Und das ist jetzt das, was mir spontan einfällt. Vielleicht gibt es auch noch viele andere, aber das ist jetzt, wo ich sagen würde, da hat sich bei mir im Denken was verändert. Also, und das ist gerade vor allem bei der Lyrik Bertolt Brechts.
Ich glaube, auch Brecht wäre so ein Thema, über das man mit Ihnen stundenlang sprechen könnte.
Sehr gerne.
Vielleicht nicht heute, ja, aber kurz noch.
Ja, ja.
Wenn jetzt da draußen vielleicht Hörerinnen und Hörer sind, die mit Brecht nicht so viel anfangen können. Die wissen zwar, es gibt das Brechthaus, es gibt die Brechtstraße und so weiter. Was sagen Sie denen? Was bedeutet denn Brecht gerade für Augsburg speziell auch?
Brecht wäre ohne Augsburg nie der geworden, der er geworden ist. Das ist das eine. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überhöht und pathetisch, aber dafür sind wir ja heute auch da an diesem regnerischen Tag. Brecht war zutiefst ein Augsburger und jeder Augsburger hat auch ein bisschen einen Brecht in sich. Und da findet sich das zusammen. Und wenn ich hier noch die Topografie mit dazu nehme, wenn ich diesen Stadtgraben oder den Plärrer oder die Lehause Kirwei oder die Kahnfahrt mit dazu nehme, diese Sehnsuchtsorte und wo Literatur entstanden ist, also die Orte der Literatur. Und da hat Augsburg eine ganz große Rolle gespielt im Leben von Brecht. Ich würde mal mich weit aus dem Fenster hängen und sagen, diejenigen, die Brecht nicht mögen, aus welchen Gründen auch immer, habe ich meistens die Erfahrung gemacht, die kennen ihn gar nicht. Also die haben wenig gelesen und wenn man sie etwas mit Brechts Lyrik in den 20er Jahren, das war ja die wichtigste Zeit seines Lebens, in den 20er Jahren beschäftigt und man sieht diese ganzen Naturgedichte, die entstanden sind am Lech, an den Kanälen, in der Wolfzernau, in Lehausen, in der Vorstadt. Ja, man muss halt sagen, da gibt's bloß ein Wort, das ist Weltklasse. Und das kann man sich schon mal reinziehen. Und Brecht ist klar. Also Brecht ist völlig klar. Da brauche ich kein Literaturstudium, ich brauche keine Interpretationshilfe, null. Ich brauche kein Reklamheft, ich lese ihn und er entsteht in meinem Kopf, er denkt in meinem Kopf und ich weiß sofort, was er meint. Und sorry, also das muss er erst einmal andere hinkriegen. Und da haben wir in Brecht, dem Augsburger Brecht, einen ganz großen Schatz in der Stadt. Der wird zwar das Haushaltsloch nicht füllen und sonst was, aber er wird uns zeigen, wie man umgeht. Er hat ja auch was viel geschrieben über Städte, also über Bewohner einer Stadt, wie geht man um miteinander, über das gegenseitige politische Verhalten, über das Reden miteinander.
Wo ich jetzt aufgehorcht habe, war, als Sie gesagt haben, ein bisschen Brecht steckt in jedem Augsburger, so ungefähr. Wie meinen Sie das denn?
Also, man kennt den Augsburger weltweit seiner Sprache sowieso. Und Brecht hat jetzt kein Dialekt gesprochen, aber er hat natürlich war trotzdem ein Augsburger. Und es gibt ja nicht so viele Tondokumente von ihm, aber jeder, der Augsburger ist, der hört das, wenn er vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe sagt, my name is Bertolt Brecht, I was born in Augsburg, dann weiß man genau, woher er kommt. Also das ist, oder ob das jetzt bei Helmut Haller ist oder wie auch immer, das ist so eindeutig. Und ich denke, dieses Schmallippige, das der Brecht auch hatte, diesen Versteckten, diese Ironie und diesen eher sekundären Humor und so. Das ist so ein Unterschied und das lebt er schon. Also da gibt es ein Foto, ein ganz berühmtes Foto, Bertolt Brecht und Oskar Maria Graf. Und der bräsige Oskar Maria Graf mit einem riesen Moskow in der Hand und der Brecht schmal mit der Zigarre im Mund neben ihm sitzen und ihn beobachten. Der Augsburger und der Oberbayer. Also das ist so eindeutig, Herr Hechelmann, das müssen Sie mal gucken. Und daran sehe ich, dass der Brecht auch natürlich hat er was Geniales gehabt, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Andere Podcasts mal bei Gelegenheit, aber im Grunde genommen sieht man in ihm, man kann den Augsburger immer wieder finden in ihm. Und dieses Nachdenkliche oder dieses Zögerliche, sage jetzt mal vorsichtig, das Wort zögerlich, das hat der Brecht und das haben die Augsburger, aber das findet man dann schon. Also man kann da genug Bezüge herstellen, auch die Liebe zu seiner Heimat, also zur Natur, Kahnfahrt oder Plärrer, das haben wir auch. Und ich glaube, da haben die Augsburger mit dem Brecht mehr gemeinsam, als sie vielleicht wollen oder wahrnehmen wollen. Das macht ja nichts, das ändert nichts, also ist so. Und meine Rolle ist vielleicht bescheiden, das zu vermitteln und sagen, du bist genauso wie er oder ähnlich. Und da gibt es viele Bezüge, also vor allem die Liebe also dieses Heimatverbundene. Bei uns ist auch schön. Das hat ihn immer wieder zurückgezogen. Auch im Exil ist er nicht glücklich geworden. Also Hollywood sagte ihm nichts. Das war ihm alles fremd, dieses übertriebene Getue. Dann lieber Augsburg.
So. Also vielleicht das Appell auch mal Brecht wieder aus dem Regal zu nehmen. Weil er glaubt, gerade bei diesen ganzen Regionalkrimis und so, man liest ja gern über die eigene Heimat, über das eigene Zuhause. Aber wenn man es dann von einem Weltliteraten entdecken kann, dann ist natürlich nochmal was anderes vielleicht.
Ja, also das ist ein wunderbares Wort.
Weltliterat.
Ja, Weltliteratur und wiederentdecken, klar.
Mhm.
Ja. Das kann man alle Menschen nur einladen, nicht nur der Augsburger, aber der Augsburger auch.
Genau. So, jetzt, der Sprung wird schwierig, aber wir gehen zu Angela Merkel. Von Brecht zu Merkel, beide bekannt. und zwar war Angela Merkel, die Ex-Bundeskanzlerin, in Augsburg zu Besuch. Sie hat ein Buch geschrieben, Freiheit heißt es, hat es auch bei Ihnen im Buchladen signiert. Und so der erste Impuls könnte ja sein von Menschen, die davon mitbekommen haben, okay, so ein kleiner Buchladen, so eine bekannte Persönlichkeit, wie passt denn das zusammen? Also wie kriegt man Angela Merkel in seinen Laden?
Ja, das hat natürlich Gründe und diese Gründe sind eigentlich klar, wenn man es weiß. Angela Merkel hat ihr Buch bei Kiepenheuer und Witsch verlegt und weltweit, also die Rechte weltweit hat Kiepenheuer und Witsch. Und Kiepenheuer und Witsch ist ein Verlag in Köln und die haben immer schon den Anspruch gehabt, also viel mit Buchhandlungen zu machen. Also die sind buchhändlerorientiert. Und deswegen hatten wir im Januar, die wenigsten werden sich erinnern, manche, die dabei waren, ja, hatten wir Robert Habeck in Augsburg, auch übrigens in Kooperation mit der Augsburger Allgemeinen. Und da haben sie zwei Dinge ergeben. Also das funktioniert, die Kooperation Augsburger Allgemeine Buchhandlung im Ostmarkt funktioniert, also im Umsetzen. Und wir sind schnell und haben da gut reagiert. Das war damals im Frühjahr, war Wahlkampf, also mitten im Wahlkampf. Habeck war brutal umstritten und wollte aber unbedingt sein Buch, das damals erschienen ist, den Plus aufwärts, in Augsburg auch vorstellen, aber nicht in einer Parteiveranstaltung. Das wollte er nicht. Er wollte nicht eine grüne Veranstaltung machen, sondern er wollte mit der Buchhandlung zusammenarbeiten. Und dadurch, dass ich Habeck schon ein paar Mal in Augsburg eingeladen hatte und wir damals im Brechts Bistro über Brecht und Städtebewohner geredet haben und er sei ein ausgesprochener Brecht-Kenner, kannte er mich oder die Buchhandlung und er sagte, ja, das könnte er sich vorstellen. Also hatten wir Habeck in relativ kurzer Zeit in der Stadtbücherei organisiert und das war ein großer Abend, zusammen mit der Augsburger Allgemeinen. Und dann kam jetzt die Frage, Angela Merkel ist in Augsburg in der Kongresshalle und sie würde aber gerne eine Signierstunde machen. Und dann hat Kiepenheuer und Witsch vorgeschlagen, wir machen es mit der Buchhandlung, die das kann. Habeck hat es gekonnt, haben wir's. Da geht es ja um Security, da geht es um andere Dinge, als nur jemand sitzt und liest, sondern da geht es darum, wie macht man die ganze Sicherheitsgeschichten und so weiter. Und das ist ein erheblicher Aufwand und das haben wir damals bei Habeck ganz gut hingekriegt. Und so war es bei Merkel auch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es bei uns in der Buchhandlung. Ich möchte das in der Buchhandlung haben, Frau Merkel. Und es hat geklappt und es hat gut geklappt.
Es ist schön zu sehen, wenn mal vor einem Buchladen solche Schlangen an Menschen stehen.
Ja, und, untypisch. Und ich hab das auch, natürlich hat uns das gut getan. Ich bin auch immer raus, weil die Schlange, die Leute mussten ja in der Schlange auch lange warten. Und ich habe dann gesagt, so Leute, das möchte ich jetzt jeden Tag haben, diese Schlangen. Das ist schön zu sehen und freut einen natürlich. Und gibt einem ein gutes Gefühl. Und es war so, sie war, wenn ich das so sagen darf, sie war auch zu unserem Team. Wir mussten ja da mit vielen Menschen da, die uns helfen, arbeiten. Und die war so super nett. Es war ein großer Tag für alle, für jung und alt. Und war grandios. Und ich habe da viel gelernt. Was ich gelernt habe, Herr Hechelmann, ist tatsächlich, dass so viele junge Leute da waren zu dieser Signierstunde. Hätte ich nie gedacht. Und die waren begeistert und kannten, ja, Mensch, Frau Merkel, toll, da komme ich und so weiter.
Die Frage, die ich auch nochmal stellen möchte, wie war sie denn? Also Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, dass sie sehr nett war zum Team. Wie war sie zu Ihnen? Wie hat sie mit Ihnen gesprochen? Was hat sie vielleicht gesagt?
Sie war sehr professionell, aber professionell sind viele, die in solchen Umgebungen sich befinden, prominent. Aber sie hat was Menschliches, was Feines gehabt. Also kann ich jetzt mal sagen, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen komisch, aber man hat das Gefühl, da kommt eine Bekannte, eine Tante oder so. Es kommt jemand, die gut drauf ist, die alle mit Handschlag begrüßt hat, unser Team. Und sie hat sich nach Brecht erkundigt. Sie hat mich gefragt, wo mein Name herkommt, das ungewöhnliche Drisovic. Und konnte man da ein paar Sätze miteinander wechseln. Und sie war bis zum Schluss heiter, also so ich würde mal sagen, gut gelaunt. Also mehr kann man nicht erwarten. Und diese gute Laune hat sie auf alle Menschen, die da waren, irgendwie ausgewirkt. Alle waren irgendwie auch gut gelaunt. Und wir waren da, war tatsächlich überrascht. Da war auch nichts, keine Verkrampfung oder irgendwie oder Zeitdruck, gar nichts. Also es ist kein Geheimnis, ich habe die Frau nie gewählt. Das ist nicht so, dass die mir politisch wahnsinnig nahe steht. Aber da war eine Autorin da, die richtig gut war und die uns im Laden auch gepasst hat an dem Tag.
Ich habe sie danach noch gesehen, da im Kongress am Park, wo ja auch Unmengen von Menschen waren. Also
über 1000.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Sehr spannend. Und allein wie sie schon, ich saß schon in einiger Entfernung zur Bühne, wie sie auf die Bühne geschritten ist, hatte ich auch das Gefühl, okay, krass, das ist wirklich Angela Merkel.
Sie ist da, ja. Und genauso hat sie das auch gemacht und sie hat dann auch bei uns, also in meinem kleinen Büro in der Buchhandlung, Sie kennen es ja da hinten in dem kleinen Raum, in aller Ruhe signiert, hat einen Kaffee getrunken, hat vollkommen entspannt.
Hat sie ein Buch gekauft? Nee, oder?
Das hat sie nicht gemacht. Aber sie hat eins bekommen von mir und da hat sie sich gefreut. Zwei Dinge hat sie als Geschenk bekommen vom FCA. Ein Trikot mit dem Namen Merkel, also ein schönes römisches Trikot mit dem Namen Merkel, haben die extra gemacht. Und ein Buch von Dr. Martha Schade, eine Augsburger Historikerin, die ihr Buch über Brecht gemacht hat, Brecht und Helene Weigel. Und da hat sie tatsächlich, und so viel jetzt nochmal zum Stil, ich habe von ihr einen persönlichen Brief bekommen, hinterher, eine Woche nach der Veranstaltung, wo sie sich persönlich bei mir bedankt hat für Buch und für das Trikot vom FCA und handgeschrieben. Und dann gesagt, no, das hat Stil. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Also so viel zum Auftritt von Angela Merkel in Augsburg.
Sehr besonders. Hängt der Brief in der Buchhandlung oder ist der bei Ihnen?
Nein, den habe ich nur gescannt und vor allem auch dem FCA, die haben sich auch gefreut. Und der Brief ist da und man freut sich und damit ist es gut.
Jetzt hatten Sie also schon viele bekannte Menschen bei sich im Buchladen, Habeck, Merkel. Gab es auch schon Begegnungen, die Sie ein bisschen irritiert haben oder überrascht, dass Sie anders abgelaufen sind als vorher gedacht vielleicht?
Eigentlich sehr selten. Es gab ab und zu, aber wirklich selten, muss ich gestehen, gab es Autoren, die brutal schlechte Laune hatten. Also ich will da gar keinen Namen nennen, ich weiß gar nicht, ob die nur leben, aber das war manchmal ein bisschen anstrengend. Und da war ich immer froh, dass ich nie allein war. Also ich habe immer ein Team und ich habe dann gesagt, der Arno Löb zum Beispiel, der immer manchmal im Biergarten, hat gesagt, red du mit dem kann ich nicht reden, ich reg mich bloß auf oder so. Und das passiert manchmal. Und die einen ein bisschen rumschicken oder schikanieren, das gibt's auch. Aber je prominenter, desto besser. Also das ist so, das kann ich nur so sagen, das klingt jetzt ein bisschen pauschal. Aber die so manchmal ein bisschen herrisch sind oder ein bisschen autoritär, das ist dann, da ist man halt dann der kleine Buchhändler, der flitzen muss. Also das, sowas hat man dann schon einmal. Es gab zum Beispiel einen, der wahnsinnig schlecht aufgelegt war, es war Martin Walser, da kann ich mich gut erinnern, der war dann irgendwie, und da durfte auch ich nicht mehr als zwei Sätze sagen, er sagt, ja, jetzt gehen Sie mal weg, jetzt komme ich und so. Da haben wir gedacht, mei, okay.
Ja.
Aber wie gesagt, der lebt nicht mehr, da kann man das mal sagen. Aber das war jetzt, ist jetzt überhaupt nicht schlimm.
Da sind Sie sich dann auch nicht zu stolz, zurückzustecken. Und,
Nein, das sowieso nicht. Also das steht mir gar nicht zu. Ich bin immer Dienstleister. Ich verstehe mich ja immer als Dienstleister und ich mache das auch nicht so gern. Also jemand zu präsentieren, das habe ich dann auch gelernt, dass man halt dann trotzdem als Buchhändler auch sein Gesicht hat. Die Buchhandlung hat ein Gesicht, das war immer ich. Und dann stellt man halt sich hin und dann stolpert man halt dann irgendwas raus. Man kann ja nicht besser sein wie der Autor. Man darf dann auch keine Witze machen und dann sowas. Man muss da immer gucken, dass man dem Autor und der Autorin dient. Und das habe ich eigentlich schon irgendwann verinnerlicht, dass ich da nichts zu melden habe und auch nichts zu sagen habe. Also das mache ich eigentlich nie. Das hat mir gut getan. Also wenn man aus der Vorstadt kommt, Herr Hellmann, dann hat man das nicht. Dann kriegt man auch nicht so ein Stolz oder so überheblich. Habe ich nie. Das kriege ich sofort zurück. Also mache ich nicht. Also das hat immer gut getan und das ist auch richtig so. Ich bin ja auch kein Mann der Öffentlichkeit, sondern nur Vermittler.
Die Buchhandlung hat ein Gesicht und das bin ich, haben Sie gesagt. Das nehmen, glaube ich, ganz viele Menschen so wahr. Also wenn man an die Buchhandlung am Obstmarkt denkt, denkt man natürlich an Sie. Wie vorher angesprochen, gibt es jetzt trotzdem die Suche nach einer Nachfolgerin, einem Nachfolger. Schon eine Weile, oder?
Das hat spektakulär eingeschlagen für unsere Verhältnisse. Richard Mayer, Ihrem Kollegen, habe ich damals gesagt, wir denken drüber nach. Und dieses Denken drüber nach ist sofort untergegangen. Alle haben gesagt, hört auf. Und da war auf dem Foto meine Kollegin Margit Miller, ohne die ja gar nichts wäre. Das ist ja so wichtig, der Backstage und die Leute, die mir sozusagen den Rücken frei halten, ist ganz wichtig. Kann man auch nur sagen, wenn das jemand machen will, einen Beruf Buchhändler, da brauchst du gute Leute um dich herum, die dich auch tragen und stützen und auch helfen und auch manchmal ein bisschen klare Worte sagen, ganz wichtig. Und da bin ich immer bereit dazu, das mir anzuhören, auch wenn es weh tut. Aber im Grunde genommen, ich bin jetzt 73 und da muss man sich natürlich überlegen, es wäre unfair, nicht darüber nachzudenken, auch mir selber gegenüber. Man kann nicht immer so geistig fit und dann kommt einmal das Körperliche und so weiter. Und natürlich muss man drüber nachdenken und wir denken drüber nach und es kommt jetzt noch drauf an. Wir haben jetzt noch, also das dauert ja, aber das Aufhören dauert. Hätte ich auch nicht gedacht, wenn wir also darüber nachgedacht haben, wie sowas geht, überhaupt aufhören. Da hat man wahnsinnige Vorlaufzeiten. Alle meine Kollegen, viele, die haben ja schon aufgehört, die haben gesagt, denkt bloß dran, das dauert lang, auch sowas auch zu organisieren. Und wir wären froh, also wenn wir einen Nachfolger hätten. Also ich würde das gerne an jemand übergeben, der sagt, Mensch, ich habe da Lust drauf. Ich muss jetzt nicht unbedingt das große Geld verdienen, aber das ist ein schöner Beruf oder eine schöne Sache. Und ich schaue mir das mal an. Also sowas hatten wir auch immer wieder. Und wenn sie sowas ergäbe, dann hätte ich nichts dagegen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, dass ich mich langsam ein bisschen rausziehe und vielleicht, ich mache ja noch nebenbei, vielleicht hat sie das auch umgesprochen, ein paar so Spaziergänge und so Stadtspaziergänge, das mache ich wahnsinnig gern. Und solange das geht, habe ich auch genug zu tun, also auch jenseits der Buchhandlung. Und ich könnte mir das schon vorstellen, so ein bisschen rauszuschleichen und einfach zu gucken, vielleicht noch ein paar Tage in der Woche oder vielleicht ein oder zwei, das ist egal. Aber ja, daran muss man denken und das ist gehört auch dazu, also es ist auch eine Verantwortung auf eine Stadt, dass man das rechtzeitig kommuniziert. Jetzt, aktuell, heute, kann ich nichts dazu sagen, außer dass man darüber nachdenkt und es wird so bleiben.
Wie müsste der oder diejenige sein, dass Sie sagen würden, der oder die ist die Richtige?
Ja, das alles, was wir heute auch besprochen haben, sowas zu leben, also das ist, man muss eine Leidenschaft haben. Also diese Leidenschaft für sein erstes Mal, so wie bei mir, für Bücher erstens und auch für seine Stadt. Und so als ich glaube schon, dass eine Stadt sowas bräuchte und auch notwendig hat, also auch so eine Instanz. Also eine Instanz, von mir aus eine geistige oder intellektuelle oder unterhaltsame Literaturinstanz würde der Stadt schon gut tun. Und das ist auch, wäre auch schön, also wenn da irgendeine Buchhandlung, egal mit welcher Ausrichtung, oder vielleicht auch zwei, also man kann es zu zweit probieren, geht alles. Aber ich denke, dass so ein Segment, das wir bedienen, also Büchergilde und schöne Bücher und gute Gespräche, Veranstaltungen, dass dieses Segment überleben kann und meiner Ansicht nach eine gute Überlebenschance hat, auch wenn die Stadt jetzt alles, was mit Kaufkraft und mit Lightshow und nachts und wann sollen die Leute noch alles einkaufen, fragt sie, was war's und so, das alles da ist, aber die Kosten sind überschaubar, also Miete und so Nebenkosten, das kann man alles erwirtschaften, wenn man fleißig ist. Und da gibt's bestimmt Menschen, die mal Lust haben dazu oder sie das anschauen. Einer oder eine der Reichen, aber oder zwei, aber das muss man gucken. Also das gibt's. Ich denke, ich verlasse mich da ein bisschen auf die Inspiration, dass jemand sagt, ach komm, warum nicht? Also das ist jetzt eigentlich alles ein bisschen im Fluss.
Tut's weh, drüber zu sprechen oder drüber nachzudenken, über den nahenden Abschied möglicherweise?
Nein, überhaupt nicht. Also das gehört dazu, das ist, ich habe eigentlich viel gesehen. Wir haben ja gerade über Angela Merkel geredet, wir haben über viele Prominente, die wir schon gesehen haben oder sehen durften. Und irgendwann ist das Leben auch, man hat alles gesehen. Also mir fehlt nichts. Wenn ich sage, ich würde gerne noch das und ich würde gerne auf jeden Fall noch, dann würde ich sagen, ja, dann ist noch Platz für was. Aber ich habe das und ich genieße das, ich genieße diese Zeit oder ich genieße auch das, darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich kein Hobby habe. Also ich weiß auch nicht, was ich daheim so genau tun könnte. Das ist das Einzige, wie geht man mit sowas um? Und plötzlich zu Hause ging natürlich nicht. Und deswegen sage ich, ich habe noch ein paar andere in der Stadt viel zu tun und diese Spaziergänge und noch ein paar Brecht-Ideen und so. Sowas kann man sich vorstellen. Aber nageln Sie mir jetzt nicht fest, mehr weiß ich nicht.
Das mit dem Hobby, das glaube ich Ihnen nicht ganz. Ich glaube, da verschmilzt oder verschwimmt vieles bei Ihnen. Übrigens eine kurze Frage, was mich einfach nur interessiert. Wie viel lesen Sie eigentlich? Ich hatte mal Marius Müller hier, der ja früher bei der Stadtbibliothek Göggingen war. Jetzt glaube ich in Dillingen. Der meinte 150 Bücher im Jahr. 100 bis 150 Bücher liest er im Jahr. Zählen Sie da auch mit?
Nein, also Marius ist unerreichbar. Also als Leser unerreichbar. Er hat meine volle Begeisterung und Achtung, Hochachtung vor so jemand, der so viel liest und auch so klug darüber reden kann. Das ist wirklich eine Fähigkeit und es ist toll, dass wir solche Menschen wie den Marius in der Stadt haben. Und ich hoffe, dass er das noch lang macht, weil er wirklich das kann. Er kann das auch, er hat das Sprachliche, kann aber lesen. Ich lese auch viel, sehr viel, also vielleicht für andere kommt es viel vor. Und ich lese natürlich jeden Tag. Also so kann ich sagen. Manchmal weniger, manchmal mehr. Aber meine Lektüre ist ja sozusagen ein großer Begriff. Meine Lektüre heißt die Morgenzeitung, also die Tageszeitung, die Augsburger Allgemeine natürlich und dann die überregionalen Feuilletons, Kulturteile und drumherum. Und auch natürlich Fachartikel oder was auch immer. Und dann lese ich jeden Tag, also jeden Tag abends. Also es vergeht kein Tag, an dem ich nicht lese. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, also bei mir spielt jetzt der Fernseher eigentlich keine Rolle. Also ich habe mir dem immer entzogen Und das einzige Leidenschaft, die ich habe, und die kann ich auch ganz öffentlich auch zugeben, das ist Bundesliga. Und wenn der FCA spielt, dann schauen wir das natürlich an. Aber das ist sozusagen mein Fernsehblick.
An der Stelle erwähne ich kurz, dass wir ein paar andere Podcasts auch noch haben, in denen es ums Lesen, um Bücher geht. Unter anderem der mit Marius Müller, aber nicht nur. Die würde ich alle verlinken unter dem Podcast. Herr Idrisowitsch, wir kommen langsam zum Ende. Haben immer einen Blog im Podcast, wo Sätze vervollständigt werden. Also ich bitte Sie, den Satz, den ich anfange, zu vervollständigen, und Sie dürfen sich relativ kurz dabei halten. Die kulturelle Szene in Augsburg ist
vielfältig, aber auch schwer damit umzugehen.
Von der Stadt Augsburg würde ich mir kulturpolitisch wünschen, dass
Sie einen etwas größeren Blick auf die Bildung und das Lesefördern in den Schulen wirft. Wir sind sehr weit, aber noch nicht weit genug.
Jeder braucht mal eine Pause. Mit Urlaub verbinde ich allerdings.
Mit Urlaub verbinde ich Lesen, vor allem in meinem Lieblingsbeschäftigung, Lesen im Zug. Und wenn Urlaub, dann vielleicht an den Ammersee mit dem Zug oder nach Frankfurt zur Messe und da in bester Atmosphäre und am allerliebsten im Speisewagen.
Wenn jemand in meiner Bücherei stöbert und dann bei Amazon bestellt, dann?
Finde ich das gemein. Man kann es nicht ändern, aber es ist natürlich falsch. Aber ich sehe da mit großer Milde drauf.
Die wichtigste Tugend ist für mich?
Aufrichtigkeit und Toleranz. Also in der Reihenfolge Aufrichtigkeit, ehrlich zu sein und Toleranz.
Wenn ich ein Buch schreiben würde, ginge es um?
Um gar nichts. Ich schreibe kein Buch. Ich würde nie und nimmer ein Buch schreiben. Ich habe so viel gelesen und unter keinen Umständen würde ich. Ich habe einmal in meinem Leben einen kleinen Lyrikband gemacht. Das hat mir gereicht. Also, die kann auch jedem was empfehlen. Schreibt keine Bücher, lest es lieber.
Okay. Wunderbar. Wir kommen zum Abschluss. Zwei Fragen noch. Erstens, Sie haben eigentlich schon viele Empfehlungen ausgesprochen, aber wenn Sie jetzt nochmal ein Buch empfehlen könnten, für den tristen, grauen Herbst, der sich heute so richtig zeigt, welches würden Sie empfehlen?
Also spontan würde ich zwei Bücher empfehlen. Also ich würde nochmal auf Mark Twain zurückgreifen. Reise durch Deutschland ist genau das Richtige für solche tristen Tage, um ein bisschen zu sehen, was für Vielfalt wir haben in unserem Land. Und das zweite ist, ich würde empfehlen von den neuen Roman von McEwan, also Engländer, Was wir wissen wollen. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Titel stimmt, aber es ist der neue McEwan, weil der uns einen wunderbaren Einblick gibt in unsere Zeit jetzt, 2014 bis unsere Zeit. Es ist ein Science-Fiction ohne Science, also ein Science-Fiction-Roman, und der uns einen ganz klaren, auch ein bisschen ironischen Blick auf unsere Welt hier vermitteln kann.
Und letzte Frage, Herr Drisowitsch. In 10 Jahren, wie stellen Sie sich Ihr Leben vor? Was haben Sie für ein Bild im Kopf?
Also wer mich kennt, der weiß, dass sich da nicht viel ändert. Ich habe ein Bild im Kopf, dass ich genauso in der Früh aufstehe, Kaffee trinke, Zeitung lese, mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, Freunde treffen, Kaffee trinken, austauschen und der Rest überlasse ich dem Herrgott, was dann passiert. Vielleicht ein bisschen einen kleinen Spaziergang machen, entweder mit Gästen oder ohne Gäste. Also so, also ganz beschaulich. Es wird sich nicht viel ändern.
Sehr schönes Schlusswort, finde ich. Wir haben kennengelernt einen Literaturliebhaber, ganz eindeutig. Einer, der lieber liest, als dass er in den Urlaub weit wegfährt, außer es ist der Ammersee vielleicht mal. Einen Zeitungsleser, einen Mann, der, glaube ich, immer so einen gesellschaftspolitischen Blick auf vieles hat, gerade in Augsburg. Und einen Menschenfreund, würde ich auch ganz eindeutig sagen. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Herr Idrisowitsch.
Ich bedanke mich sehr. Es war ein schönes, wunderbares Gespräch. Dankeschön.
Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen? Dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de. Da kann Kritik drin stehen oder Lob oder Vorschläge für die nächsten Gäste. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke, ciao.